Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wobei für einige ist heute gar nicht so ein guter Tag, denn heute ist Freitag, der 13. Und mit dem Gast, den ich heute mit dabei habe, haben wir eben schon darüber gesprochen. Für uns ist das jetzt gar nicht mal so ein schlimmer Tag, denn wir wohnen beide in Spanien und hier ist es Dienstag, der 13., wo der Aberglaube das Pech hervorbeschwört oder wie man das auch immer nennen möchte. Aber wir wollen uns eh nicht davon abhalten lassen, was für ein Datum ist, sondern ich bin einfach unheimlich froh und glücklich, dass heute der liebe Götz Kampmann bei mir im Podcast ist, zu Gast ist. Götz ist ein toller Mensch, ein lebensfroher Mensch. Ich habe ihn kennengelernt und habe ihn eigentlich nur lachend in Erinnerung gehabt. Und Glück und Lachen und Lebensfreude ist, glaube ich, auch in seinem Leben ein ganz großes Thema. Und wenn ich mal so auf seine Website schaue, dann tut er auch eine Menge. Er ist Achtsamkeitstrainer, Meditationslehrer, Life-Coach, Redner, zertifizierter Wanderführer, Buchautor und Reisejournalist. Und Wahnsinn. Götz, wann lebst du eigentlich?
Hallo Nicole, erstmal vielen, vielen Dank für die Anmoderation und ich finde das auch eine super, super Idee überhaupt, dass du so einen Podcast organisierst. Freue mich sehr jetzt auf das Gespräch. Die Frage, wann ich lebe, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Also mir ist das extrem wichtig, dass ich das mache, was mir Freude macht, was mir Spaß macht und wenn man damit noch Geld verdienen kann, umso besser.
Das kann ich voll unterschreiben und voll und ganz auch nachvollziehen. Aber es ist natürlich wirklich eine ganze Menge, was du da machst. Aber ich glaube, du hast auch einen tollen Weg gefunden, das alles miteinander zu verbinden. Und das sagt auch so ein bisschen dein Slogan aus, den ich auf der Website gesehen habe. Glück ist wanderbar. Also nicht wandelbar oder ähnliches, sondern wanderbar. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die dich sehr ausmacht, deine Wandertouren, die du machst, die du aber dann auch so ein bisschen mit dem Coaching und der Achtsamkeit und anderen Elementen verbindest, oder?
Ja, ich denke, das ist eine wirklich perfekte Kombination. Also ich muss mal vielleicht ein bisschen ausholen. Ich im Prinzip lebe ich jetzt gerade mein drittes Leben tatsächlich. Mein erstes war das ganz normale halt mit Schule und Abitur und Studium. Und nach meinem Studium habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum Journalisten und habe dann auch sofort einen Job bekommen, habe auch eine ziemlich gute Ausbildung gehabt. Bin aber leider durch die Tatsache, dass meine Eltern ein Haus hatten, nicht weit von hier entfernt auf Ibiza, schon von Kindesbeinen an mit diesem Spanien-Virus infiziert gewesen. Und nach dem Vordiplom meines Studiums habe ich dann meinen Eltern abgeschwatzt, dass ich ein Semester nach Spanien gehe, nach Madrid, um da richtig Spanisch zu lernen. Und das hat mich nicht wieder losgelassen. Und dann habe ich mein Studium zu Ende gemacht, angefangen zu arbeiten. Also noch diese Zusatzausbildung gemacht zum Journalisten. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und nach einem Jahr habe ich festgestellt, es ist irgendeine Stimme in mir, die wird so stark, die kann ich nicht mehr unterdrücken. Und dann habe ich gekündigt, meinen Job, und bin nach Spanien gegangen, ohne einen Cent in der Tasche. Ich habe wirklich nichts gehabt. Ich habe nur einen Koffer gehabt. Das war 1995. Und habe mich dann erstmal da durchgeschlagen, habe Jobs gemacht für umgerechnet 1.300 Mark am Anfang. Und sagen wir, die Entscheidung zu treffen, das war extrem schwer, weil alle Leute gesagt haben, du bist bescheuert, was machst du da? Ja, also und da stand ich irgendwie auch komplett alleine. Dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Ich habe mich dann hinterher selbstständig gemacht und habe dann, weil ich schon immer Sportler war durch und durch, habe ich dann die Liebe zum Wandern entdeckt, wobei meine Lebensgefährtin mich dahin gebracht hat und ich am Anfang gesagt habe, maximal 1,5 Stunden gehe ich wandern, weil das war die Zeit, die ich kannte vom Fußball ungefähr. Also länger als ein Fußballspiel darf die Wanderung nicht dauern. Naja, auf jeden Fall hat sich das dann alles so entwickelt und dann habe ich tatsächlich bis 2020, bis zum März 2020, bis zur Pandemie als selbstständiger Bergführer hier gearbeitet, habe alle Ausbildungen da auch gemacht und habe, weil das manchmal ein bisschen schwierig war, dann sind mir Sachen weggebrochen und habe gesagt, ich brauche noch ein zweites Standbein und habe dann die Idee gehabt, ich organisiere Veranstaltungen. Habe einfach eine Website gemacht und meine Freunde in Deutschland haben gesagt, Website, das bringt gar nichts. Und auf einmal hatte ich Anfragen von renommierten Firmen, die haben mir 20.000 Euro aufs Konto überwiesen und haben gesagt, mach was für uns. Und dann habe ich hier Veranstaltungen organisiert. Ne? Das war also echt top. Aber ich habe dann gemerkt, kurz vor der Pandemie, dass ich nochmal so einen anderen Impuls brauchte. Und das mit den Veranstaltungen, wir sprechen ja auch viel von Nachhaltigkeit und dann wollten die irgendwelche Quad-Touren machen. Das war nicht mehr so mein Ding. Und dann kam die Pandemie und da bin ich in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Ich weiß ja, wie das hier in Spanien war und habe mich dann komplett neu aufgestellt und lebe jetzt gerade mein drittes Leben.
Spannend, sehr spannend. Vielleicht noch kurz für die Zuhörer, du hast öfter gesagt, hier ist jetzt in deinem Fall Teneriffa.
Richtig.
Genau, nur dass wir das auch so örtlich so ein bisschen einschätzen können. Und da bin ich jetzt auch so völlig in die Falle getappt, als wir uns für den Podcast verabredet haben. Denn obwohl wir ja im selben Land leben, haben wir unterschiedliche Zeitzonen. Ja. Das heißt, ich bin dir im Endeffekt eine Stunde voraus.
Voraus, genau.
Genau, richtig. Musste ich mir jetzt selbst nochmal überlegen. Du hast gesagt, du bist 1995 einfach so mit einem Koffer in der Hand nach Spanien ausgewandert. Ich weiß jetzt so von meiner Auswanderung her, bei uns war es nicht der Koffer, aber wir haben ja nur so eingepackt, was ins Auto passte und auch nicht mehr. Und hatten jetzt hier auch noch nicht so wirklich viel vorgeplant oder ähnliches. Für uns war es einfach, weil alle Infos, die wir brauchten, wie das alles funktioniert, mit Anmelden, mit Ummelden, mit Versicherungen, mit selbstständig machen, was da alles ist, weil das sind ja große Unterschiede zu Deutschland. Ja. Das konnten wir ja alles ruckzuck im Internet recherchieren. Das wird ja 1995 noch nicht so der Fall gewesen sein. Nee. War das eine Herausforderung für dich?
Sagen wir mal so. Ich bin aus Deutschland gekommen mit dem Studium, mit einer tollen Ausbildung. Ich konnte schon Spanisch, habe ich zumindest gedacht. Mhm. Ja. Und es war eine Herausforderung, weil ich so viele neue Sachen gelernt habe und es war so spannend. Also es war halt alles neu und das war die Herausforderung. Aber ich bin so oft auch auf die Nase gefallen und ich kann mich an eine Situation erinnern. Da habe ich für eine spanische, am Anfang habe ich erst angestellt gearbeitet für eine spanische Firma und da habe ich die ganze Organisation gemacht und dann hat der Chef der Firma, das war übrigens auch ein Deutscher, der hat mich dann zum Steuerberater geschickt und da habe ich mir alles vorher rausgeschrieben, die ganzen Wörter und so und das Konzept genau überlegt und dann hat der Steuerberater mir eine Stunde was erzählt auf diesem kanarischen, das war auf Lanzarote damals. Der kanarische Akzent ist sehr, sehr ausgeprägt und ich habe kein einziges Wort verstanden. Ich habe so einen Schädel gehabt, bin unten aus der Tür rausgegangen und habe gedacht, so, jetzt packe ich meinen Koffer und fliege zurück nach Deutschland. Und dann bin ich in ein Café gegangen, habe mir einen Kaffee getrunken, einen Cortado getrunken und es hat mich dann so angestachelt, da habe ich gedacht, nee, jetzt erst recht. Und weißt du, also das hat sich so entwickelt.
Ja.
Oder was ja auch total spannend ist, wenn du im Arbeitsleben bist und ich habe die Sprache eigentlich schon gut gesprochen, aber das ist ja was ganz anderes. Da musst du schnell gehen und dann fragst du zweimal nach, wenn du es nicht verstehst. Und beim dritten Mal fühlst du dich schon blöd, weil irgendwie du willst die Arbeitskollegen oder die Leute ja auch nicht nerven. Und beim vierten Mal fragst du dann nicht mehr nach und dann kriegst du wieder eine Frage gestellt und dann antwortest du einfach falsch und dann wirst du so blöd angeguckt. Ne? Und, aber das sind so Lerneffekte halt. Ne? Ja, das ist ja. Aber auch schon lange her, das habe ich auch schon lange nicht mehr, nach 25 Jahren hier jetzt.
Ja, klar.
Aber das sind so spannende Geschichten, wo man dann auch wirklich mal durch muss, wo man einfach sagen muss, okay, du hast dich für den Weg entschieden und das ist halt so, ne? Holst dir manchmal eine blutige Nase, fertig.
Ja, ja. Ja, das geht mir hier ganz ähnlich. Wir haben ja hier halt das Mallorquin dann als auch Amtssprache im Endeffekt. Und dann bin ich immer ganz stolz, wenn ich jetzt merke, ach, ich kann dann schon mal, was weiß ich, so ein spanisches Plakat richtig gut lesen, ohne da zu haken. Und dann komme ich in irgendeine Behörde und alles ist auf einmal mit Mallorquin und ich stehe da wieder und denke, ich verstehe kein Wort.
Also ein paar Brocken Mallorquin, glaube ich, sind auch, also zumindest so ein paar Höflichkeitsfloskeln sind, glaube ich, sehr nützlich. Ne? Also finde ich.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist dann halt schwierig, wenn man im Endeffekt dann zwei Sprachen parallel lernen sollte, die sich dann auch noch sehr ähneln.
Ja, ja, definitiv. Ja. Ich weiß, wovon du redest.
Ja, ja, wunderbar. Hat dich dein Weg damals direkt nach Teneriffa geführt?
Nein, oder? Nein. Der Weg war sogar ein bisschen verschoben am Anfang, wie das häufig so ist. Aber ich hatte eigentlich, wenn ich drüber nachgedacht habe, hatte ich immer Teneriffa im Hinterkopf. Einfach, weil es eine große Insel ist, weil das Klima hier genial ist und wenn man das ganze Jahr, wenn man, sagen wir auch so im touristischen Umfeld arbeitet, das ganze Jahr arbeitet. Nein, als ich dann mich entschieden habe, meinen Job zu kündigen in Deutschland, habe ich erstmal als Reiseleiter gearbeitet für LTU Touristik Service, gibt's heute gar nicht mehr, und die haben mich dann nach Tunesien geschickt, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Das heißt, da war ich 8 Monate in Tunesien, habe diesen Umweg noch genommen und bin dann nach Lanzarote gekommen, da war ich lang, 5 Jahre. Und da hat sich dann alles entwickelt, ne? Auf Lanzarote. Ja. Und bin dann von Lanzarote, da habe ich auch meine Partnerin kennengelernt, die Spanierin ist, aber auch perfekt Deutsch spricht. Dann sind wir nach Mallorca gegangen, waren ein Jahr auf Mallorca, dann nach Fuerteventura, dann ist sie nach Andalusien und ich bin dann nach Teneriffa und sie ist dann nachgekommen. Also ja, eine sehr wilde Geschichte.
Ja, Inselhopping.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Aber hier bin ich ja jetzt schon seit 2001, ne? Also auch schon seit über 20 Jahren.
Ja, also fest verwurzelt auf jeden Fall.
Ja, weil wir auch einen Sohn haben, der ist jetzt 16, der macht jetzt Abitur. Der geht aber dann nach Deutschland zum Studieren. Hm. Und wenn du ein Kind hast, dann schlägst du ganz anders Wurzeln. Ne? Also lernst dann auch andere Eltern kennen oder so, da entwickeln sich Freundschaften und das ist was ganz anderes als... Also sagen wir mal so, du schlägst noch tiefere Wurzeln.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, was ich ja hier in Spanien so toll finde, es ist ja auch alles sehr, sehr kinderfreundlich. Und die Kinder stehen eigentlich immer und überall vorne an und haben eine ganz andere Möglichkeit, freier aufzuwachsen. So nehme ich das zumindest hier auf Mallorca wahr. Es gibt weniger dieses, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Die Kids sind eigentlich den ganzen Tag draußen und es ist vielleicht doch nochmal ganz anders als vielleicht auch auf dem Festland. Weiß ich nicht, ob da auch noch andere Voraussetzungen sind, aber zumindest auch ganz anders, als ich es aus Deutschland, aus Österreich oder anderen Ländern kenne. Ne?
Ja.
Und auch das Bildungssystem, muss ich sagen, gefällt mir hier eigentlich recht gut, was ich bisher so mitbekommen habe. das wird ja manchmal auch so ein bisschen schlecht geredet, aber ich glaube, da ist Spanien doch wirklich gut mit dabei. Jetzt hast du ja die journalistische Ausbildung gemacht, warst dann im Tourismusbereich. Und du hast gesagt, auf das Wandern bist du durch deine Lebensgefährtin gekommen. Aber wie kam jetzt diese Idee, da mache ich jetzt einen Job draus?
Die kam tatsächlich auf Mallorca. Und zwar hat meine Partnerin damals auf Mallorca gearbeitet für TUI, arbeitet auch immer noch. Und ich bin dann einfach mitgegangen. Ich hatte keinen Job. Und dann hat sich ein Kontakt ergeben zu dem Chef damals von Wikingerreisen auf Mallorca, Frank Mittelbach, ist mittlerweile ein guter Freund von mir. Und der hat dann gesagt, willst du nicht mal für uns was machen? Sag ich, ja, gerne. Das heißt, meine ganze Wanderkarriere, gestrichen, die begann tatsächlich auf Mallorca. Ne? 2001 war das. Und so kam dann eins zum anderen. Es hat sich dann entwickelt einfach. Und es war nicht geplant. Also wie das häufig so ist bei ganz vielen Sachen. Man hat zwar Ideen im Kopf oder so, aber dann lässt man es laufen und dann entwickeln sich die Dinge.
Ja, ja. Und war da für dich auch schon so dieser Impuls da, das ist jetzt nicht einfach, ich schnappe mir eine Gruppe und laufe mit denen durchs Tramuntana-Gebirge, sondern ich versuche denen auch jetzt abseits der Bewegung noch irgendwas mitzugeben oder mit denen vielleicht auch ins Gespräch zu kommen und schon dieses Coaching-Thema mit einzubauen?
Nee, am Anfang war das nicht der Fall. Am Anfang mitgeben, ja, aber eigentlich habe ich mich mitgegeben, meine Persönlichkeit. Ich habe versucht, so zu sein, wie ich bin, ne? Authentisch einfach. Aber so dieses Thema Achtsamkeit, Gelassenheit, Bewusstheit, das sind so die Themen, für die ich stehe mittlerweile. Das habe ich dann vielleicht unbewusst vermittelt, aber sicherlich nicht bewusst, wie ich das jetzt mache.
Und waren das dann eher so, ich sage jetzt mal, kleinere Touren, was man so am halben Tag oder Tag gemacht hat? Oder waren das auch schon mehrtägige Touren, die du da gemacht hast?
Es sind eigentlich immer Gruppenreisen gewesen. Das heißt, die gehen über eine Woche, 10 Tage oder sogar 14 Tage. Und dann bist du eigentlich die ganze Zeit mit den Leuten zusammen. Bist mit dem im Hotel, tagsüber gehst du wandern und isst mit denen zu Abend und kannst dann, wenn du Lust hast, abends noch ein Programm machen, Spanischkurs oder jetzt mache ich halt Vorträge zu anderen Themen. Ja, ist ganz spannend. Ne? Also irgendwie, man ist dann auf, sagen wir mal, auf einen begrenzten Zeitraum von einer Woche oder 10 Tagen sehr eng zusammen ist und lernt sich dann auch ganz gut kennen. Ne? Und ich muss da auch nochmal sagen, dass meine Partnerin da immer mitgespielt hat seit 20 Jahren, weil ich bin dann auch mal 4 Wochen weg oder so, ne?
Ja.
Zu Hause.
Das ist ja dann auch nicht immer ganz einfach, gerade wenn dann auch noch ein Kind dabei ist und deine Partnerin ja auch selbst berufstätig ist, da gibt's ja dann einiges zu organisieren, ne?
Ja, tatsächlich.
Ja. Du hast gesagt, dann ist man ja doch sehr eng mit den Menschen zusammen. Ist es das, was heute bei den Teilnehmern deiner Wandertouren oder Coaching-Wandertouren, wie man es auch immer nennen möchte, auch einen Unterschied macht, dass es halt wirklich im Endeffekt auch diese rund um die Uhr Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinen eigenen Themen ist?
Also bei meinen Wandergruppen ist es so, dass dieses Thema Coaching, Achtsamkeitstraining, das lasse ich damit einfließen. Aber das ist eigentlich nicht, was die Leute wollen. Also ich, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Gruppen, wo ich merke, da sind viele, die ein Feeling dafür haben, dann mache ich da mehr. Und es gibt andere Gruppen, da merke ich, nee, das passt jetzt hier überhaupt nicht und dann lasse ich das auch weg. Ne?
Okay.
Also ich habe ja ein zweites Standbein, völlig unabhängig von den Wanderungen. Ich verbinde das zwar mit Wandern, aber das sind meine Workshops, die ich mache. Und da habe ich in diesem Jahr auch schon 2 gemacht, den letzten jetzt im Dezember in Köln. Und da mache ich im Prinzip erstmal so eine Einführung in die Themen Gelassenheit, Bewusstheit, Bewegung. Und dann gehe ich mit denen in die Natur und dann machen wir eine kleine Wanderung, je nachdem, wie die auch körperlich drauf sind. Und da machen wir dann so ein paar Übungen, um das Ganze zu intensivieren. Das sind Workshops, die ich jetzt anbiete. Ne? Und das kommt gut an und es macht mir totalen Spaß. Das ist völlig unabhängig von dieser Wandergruppenthematik, sage ich jetzt mal.
Aber ich finde das alles in allem sehr spannend, diese Kombination. Also zum einen die Arbeit mit sich selbst, aber zum anderen auch die Bewegung. Und ich glaube, das zusammen ist dann nochmal intensiver.
Ja, also für mich ist Bewusstheit auch Bewusstheit für den eigenen Körper. Das heißt, ich mache jeden Tag irgendwas für meinen Körper, was gut ist. Und auch Achtsamkeit kannst du halt super gut in der Natur praktizieren. Ich meine, warum gehen die Leute raus? Weil sie einen freien Kopf haben wollen oder was anderes sehen wollen. Und da kannst du solche Sachen unfassbar gut üben und so praktische Dinge mit denen machen.
Ja, und ich glaube, da setzt sich dann auch nochmal vieles. Also gerade wenn ein Workshop war, wo dann vielleicht auch in einem selbst so ein paar Themen hochkommen, wo man noch so ein bisschen dran zu knabbern hat, dann ist es umso schöner, wenn man danach in die Bewegung kommt, rauskommt, frische Luft hat und dann setzen sich die Dinge doch ganz anders, als wenn man weiterhin in irgendeinem Seminarraum sitzt und seinen Kaffee da trinkt oder ähnliches. Ne?
Absolut. Deshalb ist für mich auch Grundvoraussetzung, wenn ich so einen Workshop mache, dass es nicht ich mache es für Firmen, dass es nicht in den Firmengebäuden ist, sondern immer irgendwo draußen. Weil da sind die Leute in ihrer Atmosphäre und für mich ist wichtig, dass sie in einer anderen Atmosphäre sind, ne? In einer schönen.
Ja. Ja, es gibt dann gleich einen ganz anderen Zugang, das ist richtig. Ja. Das stimmt. Du sagst, du machst das viel für Firmen. Ist das heute für Firmen in Deutschland schon ein großes Thema, die Mitarbeiter auch dahingehend zu unterstützen und zu sagen, hey, es gibt jetzt mehr als die Seminare über was weiß ich, Rhetorik oder Verkaufstraining oder wie auch immer, sondern es gibt da halt wirklich diese Soft Skills oder ähnliches, wo wir einfach das Miteinander verstärken wollen, wo wir aber auch sicherstellen möchten, dass es unseren Mitarbeitern gut geht, auf mentaler Ebene. Ist das schon ein großes Thema? Wie sind da deine Erfahrungen?
Das weiß ich nicht. Die Erfahrung mache ich gerade. Das probiere ich ja gerade aus. Ich weiß es
also
nicht.
Also ist noch recht frisch.
Genau. Also ich habe mich ja im letzten Jahr im Prinzip komplett neu aufgestellt. Im 2021 und 2022. Mhm. Deshalb haben wir uns ja beim Goldprogramm auch kennengelernt.
Ja.
Und ich habe jetzt im September und im Dezember in Deutschland diese Workshops gemacht. Ich habe auch im November noch einen Vortrag gehalten oder halten dürfen vor 250 Leuten auch zu dem Thema. Das war auch sehr spannend und schön. Und das entwickelt sich jetzt. Und ich bin jemand, der die Dinge in Ruhe angeht, poco a poco, Schritt für Schritt. Und ich habe ja mein Auskommen durch meine Wanderreisen. Und das andere, das teste ich jetzt so an, da fühle ich jetzt so vor, weißt du? Ja. Und das war jetzt erfolgreich. Und dieses Jahr 2023 habe ich mir vorgenommen, das wird das Jahr des Marketing, wo ich das Ganze, weil das Konzept und so steht jetzt, ich habe es ausprobiert, ich weiß, es funktioniert, es kommt gut an. Es ist auch meine Sache. Und jetzt will ich es halt promoten in diesem Jahr.
Nach draußen bringen. Sehr schön. Und vielleicht auch gerade jetzt die richtige Zeit, denn in Zeiten von Fachkräftemangel wird ja vielleicht doch von einem oder anderen Unternehmen auch mal so ein bisschen links und rechts geschaut. Was können wir unseren Leuten auch noch Gutes tun, damit wir auch zumindest vielleicht die Leute länger halten, dass die Fluktuation verringern oder ähnliches. Und da passt sowas natürlich auch verdammt mit rein. Ne?
Ja, wie gesagt, ich bin am Testen, am Austesten.
Ja. Ach, ich denke, dann wirst du schon deinen Weg finden. Da mache ich mir eigentlich überhaupt gar keine Sorgen.
Ja, danke.
Wie bist du selbst auf das Thema Bewusstheit, Achtsamkeit gekommen? Weil klar, momentan sind das, ich will nicht sagen Modewörter, aber es ist doch ein ziemlicher Hype drumherum entstanden. Für dich ist es ja aber schon viel, viel länger im Leben drin. Und meine Erfahrung zeigt immer, wenn wir auf einmal, oder nicht auf einmal, aber wenn wir anfangen, mit solchen Themen auch zu arbeiten, und da auch unsere Erfahrungen weitergeben, dann stecken da auch Geschichten dahinter. Weil wir sind nicht umsonst dahin gekommen oder zu diesen Themen gekommen.
Definitiv.
Was ist deine Geschichte dahinter?
Meine Geschichte dahinter ist, dass ich mich schon lange, lange mit Meditation beschäftige. Auch jeden Tag meditiere. Und die Geschichte dahinter ist im Prinzip jetzt diese Neuaufstellung, wo ich eben gesagt habe, das ist mein drittes Leben. Weil ich im Mai 2020, wo wir hier gesehen haben, dass das mit Corona oder vermutet haben, dass das länger dauert, bin ich dann mit dem Koffer nach Deutschland, habe ich den umgekehrten Weg gemacht und habe tatsächlich 3 Wochen später eine Anstellung als Lehrer gehabt. Ich bin kein ausgebildeter Lehrer, aber ich habe eine Anstellung bekommen für das neue Schuljahr ab Juli und habe dann Ende Juli in Mecklenburg-Vorpommern als Lehrer gearbeitet. Und es ist vollkommen in die Hose gegangen. Vollkommen. Also da bin ich in so ein tiefes Loch gefallen. Da ging es mir so schlecht. Und über Wochen so dann krankgeschrieben gewesen und wollte nicht mehr aus dem Bett raus. Also solche Sachen hört man ja häufig. Ne? Und dann habe ich mich da wirklich am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen und habe so viel gelernt seitdem. Und das ist eigentlich so die Geschichte, die dahinter steckt. Und habe gesagt, dass diese Sachen, diese Dinge wie Meditation, Achtsamkeit, das tut mir so gut. Habe das dann professionalisiert und habe gesagt, ich glaube, ich bin eigentlich auf dem Weg, dass ich das auch weitergeben kann, dass meine Erfahrungen und also das ist so die Geschichte dahinter.
Ja. Du sagst, es ist vollkommen schief gegangen. Waren das irgendwie unvorbereitet da reingegangen? Falsche Erwartungen, das System oder?
Das hat ganz viele Gründe gehabt. Also du musst dir vorstellen, ich bin 2020 schon 25 Jahre in Spanien gewesen und nehme mir einen Koffer und gehe nach Deutschland zurück. Ich war die letzten 20 Jahre selbstständig und bin alleine. Ich war auch noch nie im Osten Deutschlands, noch nie. Also ich war einmal in Leipzig oder so gewesen. Komme dann dahin, komme an eine Schule, die komplett mit Corona beschäftigt war, wo sich alles nur um Corona drehte mit der ganzen Organisation. Das heißt, ich bin da hingekommen, die hatten eigentlich überhaupt keine Zeit für mich. Die haben mir einen Stundenplan in die Hand gedrückt, hier 27 Stunden, ach Kunst musst du auch noch unterrichten. Mir sagt das völlig wertfrei. Ne? Die waren wirklich am Limit. Der Direktor tat mir leid, was der in der Zeit da machen musste. Und dann habe ich da angefangen. Und jetzt stell dir vor, also die Familie ist natürlich hier geblieben, ich war da allein. Und jetzt stell dir vor, wenn ich hier meine Wanderreisen mache, da gucke ich abends in glückliche Gesichter und die sagen, oh, das war so ein traumhaft schöner Tag, unfassbar toll, wir haben uns bewegt, wir waren draußen in der Natur. Und da habe ich in Kindergesichter geguckt, die haben es nicht nur ausgestrahlt, die haben es mir ins Gesicht gesagt, ich hasse es, hier zu sein. Der Gegensatz, der war so krass, deshalb habe ich nicht verpackt. Also da habe ich irgendwann, ich kann nicht mehr. Es war dieser ganze Wandel oder Wechsel von Spanien nach Deutschland, von Selbstständigkeit in öffentlichen Dienst nach Mecklenburg-Vorpommern, das war zu viel für mich.
Ja, und dann noch diese Corona-Problematik obendrauf, ne? Weil das war ja wirklich gerade für die Schulen ein Thema, was sie ja gar nicht handeln konnten, weil einfach nur ein riesengroßes Chaos war, ne?
Ja. Naja, also es änderte sich jeden Tag mit den Bestimmungen und der Direktor hat gesagt, ich arbeite jeden Abend bis 10 Uhr, weil vom Ministerium da wieder neue Vorgaben kommen, die ich umsetzen muss. Ne?
Ja.
Und deshalb war ich da so eigentlich ja gar nicht existent. Ne? Die haben sich auch nicht für das interessiert, was ich da gemacht habe. Also ich dachte, ich konnte da wirklich machen, was ich wollte. Ne?
Ja, heftig. Ja. Du hast gesagt, du hast dich selbst wieder da rausgezogen. Kamen die Ansätze dazu aus dir heraus? Oder hast du dich damit beschäftigt, was kann ich tun, um wieder aus diesem Tief rauszukommen? Das heißt, bist du auf die Suche gegangen, aktiv nach Antworten oder nach Werkzeugen, nach Möglichkeiten, um ich sag mal, aus dieser depressiven Phase wieder herauszukommen.
Darf ich mal ganz kurz sagen, vielen Dank, dass du mich das fragst, weil, oder überhaupt diese Richtung des Gesprächs, weil das sind Sachen, da habe ich mir doch gar nicht so intensiv Gedanken drüber gemacht. Ne? Das ist total spannend jetzt für mich. Auch irre irgendwie, wie man in so einem Gespräch auf einmal auf solche Sachen kommt.
Ja.
Da muss ich wirklich einen Moment drüber nachdenken. Also ich kann mich an die Zeit erinnern. Meine Mutter, die haben wir aus ihrer Wohnung rausgenommen, weil da Pflegekräfte kamen. Weißt du, wie das am Anfang war? Die hatten ja keine Masken und so weiter. Und dann haben wir die aus der Wohnung genommen und die ist zu meinem Bruder gezogen. Dann hatte ich die Wohnung von meiner Mutter alleine für mich in der Corona-Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, als ich mich dann habe krank schreiben lassen, weil ich nicht mehr konnte, bin ich dann von Mecklenburg zurück nach Dortmund in die Wohnung meiner Mutter und habe im Bett gelegen, wollte nicht mehr aufstehen morgens. Ich wollte einfach liegen bleiben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Sicherlich habe ich ein paar Gespräche geführt mit ein paar Leuten, und ich glaube, das ist auch häufig so der Fall, dass man auf einmal, dass auf einmal Leute auftauchen, die einem helfen, an die du vorher nie gedacht hast, beziehungsweise die vorher nie irgendwie eine Rolle für dich gespielt haben. Total verrückt. Ja, ich bin halt auch jemand, der, ich neige ja nicht zu Verstimmungen oder so. Ich bin halt eigentlich komplett anderer Mensch. Das war einfach nur alles viel zu viel. Und mit der Zeit habe ich mich dann da tatsächlich am eigenen Schopf rausgezogen. Ja.
Meinst du, dass deine Meditationspraxis, die du da ja schon über viele Jahre oder auch Jahrzehnte hattest, dass dich die dabei unterstützt hat, dass es eine gewisse, vielleicht auch innere Stärke gegeben hat?
Ohne Zweifel. Ganz, ganz, ganz zweifelsohne. Ich hatte mal eine Untersuchung, weil ich manchmal so vor ein paar Jahren mal so Kopfschmerzen hatte beim Neurologen. Und dann musste ich in die Röhre und so. Und dann hat der Neurologe sich das hinter... Und dann habe ich meditiert. Und dann gehe ich da in der Röhre und meditiere halt. Und dann hat er sich das angeguckt und hatte gesagt, haben Sie geschlafen da oder was? Sag ich, nee, ich habe meditiert. Das ist ja unfassbar. Ich gucke mir hier gerade ihre Daten an oder so. Sie waren ja komplett entspannt da drin. Ja, sag ich, war ich.
Ja, also das ist es ja wirklich, diese Meditation, die gibt ja eine unglaubliche Stärke auch, innere Stärke auch. Gerade während der Corona-Zeit ist ja auch dieses Thema Resilienz nochmal nach oben gekommen. Und ich glaube, es gibt kein besseres Mittel, um so eine Stärke auszubilden, wie halt die Meditation. Also das nach innen gehen, in die Ruhe gehen und das halt auch immer wieder nutzen können, wenn gerade im Außen alles im Chaos versinkt, sage ich jetzt mal. Man kann sich damit immer wieder zurückholen. Ne?
Du meditierst auch, Nico?
Ich meditiere auch und wo ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, sind auch so ganz kleine Atemübungen. Eigentlich völlig unbedeutend, aber bei mir zum Beispiel, ich habe eine unheimliche Zahnarztphobie und habe es aber wirklich geschafft, eine Behandlung durchzustehen, nur allein mit Atemübungen, wo ich sonst wahrscheinlich schreiend vom Stuhl weggelaufen wäre. Also es ist bei mir wirklich ganz extrem und ich weiß aber, mit einer ganz kleinen Atemübung kann ich das in den Griff kriegen und kann Dinge durchstehen.
Und wie bist du da drauf gekommen?
Ich habe das mal irgendwo gelesen und habe das ausprobiert und dachte so, es kann ja nichts schaden. Und hatte dann auch Glück, bin an eine ganzheitliche Zahnärztin geraten und habe ihr das vorweg gesagt, dass ich halt auch diese Übungen während der Behandlung mache, dass sie sich da nicht irgendwie was mal denkt, wenn ich auf einmal komisch atme. Und da sagte sie, nee, das ist wunderbar, was du da machst, das ist genau richtig. Und behalt das auch bitte bei und gib mir bitte auch ein Zeichen, wenn ich dich in dieser Atmung störe. Und das hat mir erstmal gezeigt, wie mächtig das eigentlich ist, der Atem. Und das ist ja nachher auch bei der Meditation, ist ja auch der Einstieg, dass ich auf meinen Atem achte. Also zumindest ist es das für mich. Ich bin nicht der Typ, der jetzt geführte Meditationen oder so mitmacht, das lenkt mich zu sehr ab, sondern ich konzentriere mich wirklich auf meinen Atem und das gibt mir eine ungeheure Kraft.
Spannend.
Ja. Aber das ist auch wieder, das sind so Kleinigkeiten, die kommen mal irgendwie aus einer Ecke, wo man gar nicht denkt, da kommt irgendwas her. Und die können aber nachher so einen großen Einfluss aufs Leben haben. Ne? Mhm.
Ja. Hast du mal darüber nachgedacht, woher diese Angst kommt? Ich meine, vom Zahnarzt haben alle Respekt. Viele haben auch Angst davor, aber wenn das so extrem ausgeprägt ist, woher das kommt?
Bei mir war es tatsächlich schon in der Kindheit an eine falsche Zahnärztin geraten. Mit Behandlungsfehlern dabei und die habe ich mein Leben lang im Endeffekt durchgetragen und das wurde nicht richtig erkannt. Also es war bei mir jetzt so schlimm, dass im letzten Jahr dann halt festgestellt wurde, dass im Endeffekt mein gesamter Oberkiefer kaputt war von Entzündungen. Und ich habe immer zu hören gekriegt, du stellst dich an. Und da läuft irgendwas, was weiß ich, du achtest da nicht zu sehr, nicht genug auf die Zahnpflege oder so. Fakt war aber, dass über Jahrzehnte eine chronische Entzündung im Oberkiefer herangewachsen ist und ich halt ständig Schmerzen hatte und halt ständig auch Probleme mit den Zähnen dann dementsprechend. Also die sind abgebrochen und was nicht alles. Und hätte ich nicht so starke Wurzeln gehabt, was eigentlich ja ein Paradox ist, dann wären sie mir wahrscheinlich schon alle lange ausgefallen gewesen. Und dieses über Jahrzehnte nicht ernst genommen werden und immer wieder Schmerzen zu haben, das hat das natürlich unterstützt.
Mhm. Glaube ich.
Ja. Und wie gesagt, also eine kleine Atemübung hat mich letztes Jahr wirklich gerettet.
Mhm. Ja. Ist das für dich denn auch Anlass, dich ein bisschen intensiver mit dem Thema zu beschäftigen? Weil
auf jeden Fall.
Okay. Mhm.
Ja, also ich bin auch auf jeden Fall viel, viel offener für solche Dinge geworden, die ich vielleicht vorher auch mit so einem ach, Blödsinn abgetan hätte. Und ich weiß heute, bevor ich irgendwas in irgendeine Schublade stecke, probiere es erstmal aus und schaue, was hat das für eine Wirkung auf mich. Also die Zahnärztin selbst, beziehungsweise ihre Helferin hat dann auch mit EFT gearbeitet, also Klopftechnik. Zur Entspannung. Und hätte ich vorher auch nie gedacht, dass das irgendwie hilfreich ist, aber es hat mir unheimlich geholfen.
Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Schön. Spannend, sehr ja. Spannend.
Es gibt ganz viel da draußen.
Ja, definitiv.
Ja. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ich habe mir jetzt gerade zum Jahresanfang, als ich meine Planung gemacht habe, habe ich mir erstmals, bevor ich überhaupt an berufliche Planung rangegangen bin, die Frage gestellt, wie möchte ich eigentlich leben? Wie soll mein perfekter Tag aussehen? Was wäre dein perfekter Tag im Jahr 2023?
Ich versuche eigentlich jeden Tag perfekt zu leben. Also das ist eigentlich mein Ziel. So ein Tag ist für mich wie so ein kleines Leben. Also du stehst morgens auf, das ist die Geburt sozusagen, abends gehst ins Bett und dann ist der Tag zu Ende. Ein perfekter Tag sieht für mich so aus, dass ich was für mich selber tue, dass ich was für andere tue, dass ich an meinen Projekten arbeite, dass ich wenn es nur eine kleine Sache ist, aber das mache ich eigentlich jeden Tag, dass ich mir irgendwas gönne, eine Kleinigkeit, und dass ich reflektiere, was habe ich gelernt, was kann ich besser machen. Das ist für mich ein perfekter Tag.
Sehr schön. Stimme ich völlig mit überein. Und vor allem, was ich auch schön finde, dass du es nochmal hervorhebst, dass ich mir etwas gönne, eine Kleinigkeit. Und das habe ich jetzt selbst auch gemerkt, das ist wirklich so, und sei es, dass ich mir morgens vielleicht 5 Minuten mehr nehme beim Gassigang mit dem Hund, um einen Sonnenaufgang zu beobachten, oder dass ich nachmittags mich mal hinsetze und ganz bewusst einfach mal eine Tasse Kaffee trinke und durchatme. Das sind wirklich so ganz viele Kleinigkeiten, die nicht viel kosten, nicht viel Zeit kosten, nicht viel Aufwand bedeuten, die aber die Lebensqualität um ein Vielfaches steigern, ne?
Definitiv.
Und ich glaube, das ist vielen verloren gegangen, auch mit der Zeit.
Es gibt so eine ganz einfache Übung. Wenn ich diese Workshops mache, habe ich jetzt noch nicht so viele gemacht, aber da sind dann natürlich dann häufig auch Leute, die überhaupt keinen Zugang zu sowas haben. Und die muss er abholen, da wo sie sich befinden. Und es gibt so eine ganz, ganz einfache Sache, die teile ich denen dann auch mit. Stell dir die Frage, was ist der wichtigste Moment in deinem Leben? Und es gibt nur eine Antwort drauf. Jetzt dieser Moment, denn mehr gibt's nicht. Wir haben nicht mehr, wir haben nur diesen einen Moment. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Momenten in der Gegenwart. Und das versuche ich denen klar zu machen. Wenn ihr in die Bewusstheit kommen wollt, stellt euch nur die Frage, was ist der wichtigste Moment in eurem Leben? Und beantwortet sie euch selber jetzt, dieser Moment. Den wir jetzt hier beide haben, gerade.
Und dann vor allem auch das Bewusstsein zu haben, dass wir diesen Moment ja auch gestalten können.
Genau.
Ja. Man muss ja nicht alles immer einfach geschehen lassen, sondern man kann ja selbst kreieren, ne?
Wir sind Schöpfer, Nicole.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch mal eine tolle Übung gehabt, auch so im Bereich Achtsamkeit, Bewusstsein. Ich weiß gar nicht, aus welchem Buch ich sie mitgenommen habe. Irgendein Buch von irgendeinem Mönch war das. Das weiß ich noch. Und zwar jeden Tag in einer gewohnten Umgebung etwas Neues sehen. Und ich habe das dann auch wirklich ziemlich lange aktiv gemacht. Auch Gassigang mit dem Hund, morgens immer dieselbe Strecke. Und ich habe jeden Morgen wirklich drauf geachtet, was kann ich hier Neues entdecken? Und auch wenn ich da jetzt 40, 50 Mal lang gegangen war, ich habe immer noch irgendwie was Neues entdeckt. Und habe mich oder habe dann auch diesen Moment genutzt, um mich darüber zu freuen. Erstmal, dass ich wieder was entdeckt habe, aber auch, was es war. Denn ist es vielleicht irgendwie, was weiß ich, dass ich auf einmal bei einem Baum irgendwie ein tolles Gesicht gesehen habe in der Rinde oder solche Kleinigkeiten einfach. Aber dass man sich dann auch wieder die Freude in sein Leben holt und auch vielleicht diese kindliche Freude, die es ja dann oftmals ist. Wolkengebilde oder sowas, das ist ja total kindlich, aber mir hat das unheimlich viel Freude bereitet und dann habe ich mir auch wieder diese schönen Momente kreiert.
Ja.
Ich habe sie geschaffen, ganz allein dadurch, dass ich achtsam war.
Ich denke, genau darum geht es, auch dieses kindliche Sehen wieder zu aktivieren. Das haben wir nämlich völlig verlernt. Wir sind so, wie soll ich sagen, domestiziert oder weiß nicht, wie man das am besten ausdrückt, aber wir sind so gepolt, so eingenordet worden in der ganzen Schule, Erziehung, Ausbildung. Und das ist ganz wichtig, dass man da mal so ein Cut macht und denkt, okay, gibt es andere Wege, kann ich auch anders denken. Und das ist genau das, was du sagst, wenn du mit dem Hund rausgehst, gehst du den Weg zum 50. Mal und versuchst immer noch neue Sachen zu entdecken. Das ist genau der richtige Ansatz.
Ja. Ja, es ist irgendwie so eine kleine Alltagsflucht. Und wo du gesagt hast, wir sind da so eingenordet, ich denke mal, wir sind da auch einfach in unserem Alltag gefangen. Und nehmen einfach vieles nicht mehr so wahr und sind es einfach auch gewohnt, so viele Dinge auf einmal zu erledigen. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit dem Hund rausgehe, die meisten, die ich sehe, haben dann entweder Kopfhörer im Ohr, dann wird vielleicht schon ein Podcast gehört oder ein Buch gehört oder sie haben das Telefon am Ohr, das noch telefoniert wird nebenbei oder es wird sonst was gemacht, aber keiner ist mehr eigentlich bei dem, was er gerade tut, voll dabei. Wir haben immer diese Dinge um uns herum, die dann noch diese Aufmerksamkeit ziehen. Und ich habe für mich festgestellt, je mehr ich darauf achte, dass ich zumindest an einigen Zeitpunkten am Tag mich wirklich auf eine Sache fokussiere und alles andere mal ausblende, desto ruhiger und gelassener werde ich. Und das ist wirklich eine spannende Sache, ne?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich versuche auch tatsächlich immer nur eine Sache zu machen. gibt ja Leute, die sagen, ja, Männer können sowieso nur eine Sache machen, Frauen können auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. aber ich finde das nicht sinnvoll. Ne? Das ist halt, mach eine Sache, mach sie richtig und mach danach die andere. Und dann kommst du auch nicht in Stress, wenn du zwei, drei Sachen gleichzeitig machen. Oh, jetzt habe ich eine Nachricht hier bekommen. hast du das gehört?
Nein.
Du hast es gar nicht gehört. Okay, muss ich mir eben wegmachen. Ja. genau, nicht ablenken lassen. Also wenn du zwei oder drei Sachen versuchst gleichzeitig zu machen, dann kommst du auch in Stress. Ne? Du musst einfach Prioritäten setzen. Okay, das ist das jetzt momentan Wichtigste und das mache ich jetzt. Und ich mache nichts anderes. Fertig. Und danach meine andere Sache.
Ja. Ja, so einfach kann es eigentlich manchmal sein. Ne?
Die einfachsten Lösungen sind immer die besten, glaube ich. Also bin ich sogar ganz sicher im Leben. Wir neigen dazu, uns unser Leben auch komplett zu verkomplizieren. Da habe ich aber in Spanien auch so viel Sachen gelernt. Also gerade hier die Canarios, die sind halt sehr südamerikanisch schon orientiert. Und die neigen nicht dazu, sich ihr Leben so zu verkomplizieren. Die haben einfache Lösungen und das finde ich manchmal absolut genial.
Ja, ja. Ich muss sagen, das finde ich hier eigentlich auch ganz schön. Hier auf Mallorca, ich erlebe es von vielen, dass die mit dieser Manana-Mentalität nicht klarkommen. Also morgen, morgen, aber ne, nicht jetzt. Und ich muss sagen, mir hat gerade das so gut gefallen, dass, dass einfach diese Hektik rausgenommen wird. Und ja, wenn ich hier einen Handwerker engagiere, dann weiß ich, er wird irgendwann kommen, aber er kommt dann, wenn er Zeit hat. Und das muss halt nicht morgen sein, das muss auch nicht übermorgen sein. Und wenn er sagt, er kommt am dritten Tag, kann es auch sein, dass er erst am fünften kommt. man lernt einfach damit umzugehen und man lernt auch, diese Gelassenheit mitzunehmen und zu sagen, ja, mein Gott, dann ist es halt so, ich kann es doch jetzt eh nicht ändern und ich mache das Beste draus, fertig. Und es würde uns, glaube ich, allen ganz gut tun, da mal wieder so ein bisschen runterzukommen und auch zu sehen, es muss nicht alles sofort erledigt werden, auch von uns nicht. Wir dürfen auch gerne mal eine Sache liegen lassen, wenn wir uns mit Freunden treffen können und eigentlich noch drei E-Mails geschrieben werden sollten. Ja, mein Gott, die E-Mails sind auch am nächsten Tag noch möglich. Wer weiß aber, ob ich meine Freunde so in dieser Konstellation am nächsten Tag noch treffen kann. Also Prioritäten setzen und die müssen nicht immer bei der Arbeit liegen. Ne?
Ja, genau. Und ich finde tatsächlich, da kann man in Spanien ein bisschen was lernen. Also wir Deutschen, als ich jetzt im Dezember nach Deutschland geflogen bin, da war ich im Hotel in Köln und habe morgens so aus dem Fenster geguckt. Und dann sind die Leute zur Arbeit gegangen. Das war in der Innenstadt direkt. Und da habe ich gedacht, die laufen ja. Die laufen ja. Also, das habe ich hier noch nie gesehen. Ne? Das ist mir so bewusst geworden. Das gibt's doch gar nicht. Die joggen ja. Also auf dem Bürgersteig in ganz normalen Sachen. Dann ziehe ich mir Jogging-Sachen an, wenn ich laufen will. Das ist so lustig.
Ja, ja. Das stimmt.
Krass. Vielleicht noch mal eine Sache, die fällt mir jetzt gerade ein.
Ja.
Im Zusammenhang mit Gelassenheit, wenn ich über Gelassenheit rede, man kann es ja über ganz viele Punkte reden. Ich rede in erster Linie über drei Punkte. Über Bewusstheit, was die Grundvoraussetzung ist, über Vertrauen und über Akzeptanz. Und da werde ich gerade selber auf eine ganz harte Probe gestellt. Wir haben den Schwiegervater hier gerade, der ist 83 und der hat mir am Montag, wollte er mir helfen, meinen Motorroller aus dem Carport rauszuschieben. Und der war aber schon an der Motorroller und dann hat er auf der Seite, wo der Gashebel ist, ja, wollte er mir helfen. Und hat den Gashebel leicht betätigt, weil Motorroller ist ja automatisch, das ist nicht wie ein Motorrad. Also der geht dann sofort los. Und dann ging er nach vorne leicht, der Motorroller. Und dann wollte er ihn halten und hat voll aufgedreht. Dann ist er den Bordstein hoch, 1,50 Meter durch die Luft und 5 Meter weiter auf den Boden geknallt. Oh ja. Das Problem war nur, dass dieser Motorroller 4 Tage alt war und 160 Kilometer gelaufen hat. Ich habe so, nein, er war völlig zerstört. Und weil du mich eben zu Beginn des Gesprächs gerade, ja, alles gut, du bist gut drauf und so, und das tut mir immer noch im Herzen weh ich war ja jetzt auch nicht extra gemacht, es tat ihm auch total leid, überhaupt keine Frage, aber weißt du, irgendwie, du kaufst dir nach 8 Jahren ein neues Motorrad und nach 4 Tagen ist es zerstört. Ich lach da jetzt drüber, aber ich habe wirklich die letzten Tage da nicht drüber gelacht und das hat mich echt sehr beschäftigt und meine Akzeptanz auf eine ganz, ganz harte Probe gestellt und mir gezeigt, auch ich muss noch ganz viel weiterarbeiten an mir, an diesem, habe ich dann gedacht, da stehst du da vor so Leuten, jetzt im Dezember, 35 Leute stehst du da vor und quatscht dir ganz locker über Akzeptanz und wenn dir dann selber sowas passiert,
ja. Das Lernen hört nie auf, aber gerade das finde ich auch wichtig, dass wir selbst immer wieder so in die Situation kommen, wo wir sagen, ja mein Gott, ich erzähle anderen, wie es geht, aber selbst habe ich da echt gerade dran zu knabbern, weil nur dann behalten wir ja auch den Respekt davor, wie viel Energie es auch manchmal kostet, das wirklich so zu leben, was wir da predigen. Ne?
Ja, genau.
Ja. Das erdet irgendwie unheimlich.
Ja.
Das kenne ich. Das habe ich bei mir ganz oft. Bei mir ist ja Umsetzung und auch Planung und Struktur und sowas alles ein sehr großes Thema. Und ich habe aber auch alle, weiß ich nicht, 12, 15 Wochen habe ich mal so einen Tag, wo ich denke, boah, jetzt bist du völlig im Chaos versunken und deine ganzen To-Do-Listen und Planungen brechen gerade über dir zusammen. Und ja, erzählst einmal anderen, wie sie besser planen sollen, damit sie zurechtkommen. Aber gerade diese Sachen gehören auch einfach dazu, damit man sich weiterentwickelt.
Ne? Genau so ist es. Ja, das sehe ich auch so. Wenn ich, was weiß ich, meine Partnerin, die Tochter, hat gesagt zu mir, ich bewundere dich, wie ruhig du geblieben bist. Das hat mich dann wieder aufgebaut, ne? Weil ich war wirklich im ersten Moment halt, ich habe da so gestanden. Das Ding fliegt einen Meter. Der Bordschein war wie so eine Rampe, weißt du das? Und er hat voll aufgedreht und der hat 35 PS. Das ist ein richtig starkes Ding. Ja. Der ist so durch die Luft wie eine Rakete. Und das war echt abenteuerlich.
Ja, aber schön, dass du inzwischen drüber lachen kannst, weil das ist es ja im Endeffekt. Ändern kann man es eh nicht und gucken.
Nee, genau.
Macht man jetzt das Beste draus, ne?
Ja, genau. Akzeptiere, was ist, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Das erzähle ich den Leuten, denke, ja. Dann halte ich jetzt mal da dran.
Genau. Jetzt, wenn jetzt die Leute sagen, Mensch, der Mann ist mir sympathisch mit dem, was er tut, mit dem, wie er ist, wie kann man mit dir in Verbindung treten?
Man kann mir eine E-Mail schreiben.
Einfach zu mir.
Man kann mich auch anrufen. Auf meiner Website ist auch meine Telefonnummer zu finden.
Das heißt, deine Website packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes, damit sie auch gleich gefunden wird.
Sehr gerne. Ich habe dir eben erzählt, dass ich dieses Jahr erkoren habe zum Jahr der Sichtbarkeit des Marketings, des Bekannterwerdens. Ich habe eigentlich letztes Jahr schon ein Buch schreiben wollen, also zweites Buch. Ich habe ja mal einen Wanderführer geschrieben. Der Titel steht auch schon und der Titel wird auch so bleiben, weil ich das im Selbstverlag mache. Beim Verlag kannst du es ja nicht aussuchen. Das heißt 40 Wege zu Klarheit und Gelassenheit. Und da hatte ich mir eigentlich den Juli, August für Zeit genommen, weil ich meine, das ist doch schon ein halbes Jahr her und dann ist Anfang August meine Mutter verstorben und da hatte ich natürlich, bin ich da völlig rausgekommen. Und jetzt im Prinzip nächste Woche Montag setze ich mich wieder da dran. Das soll dann meine Visitenkarte werden sozusagen. Und dann will ich mal schauen, wo ich Ende des Jahres stehe. Bin sehr gespannt darauf,
Ich auch. Ich werde das auf jeden Fall mitverfolgen. Und freue mich dann natürlich auch darauf, das Buch zu lesen. Ja, was soll ich sagen? Ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses
Ja,
Gespräch.
aber
Ich habe
da
es sehr
nicht viel.
genossen.
Ja, ich auch. Sehr schön.
Es ist immer wieder schön zu erkennen, wir haben ja vorher auch nicht so sehr viel miteinander zu tun gehabt. Wir haben uns kennengelernt, sind dann immer mal wieder irgendwie online aufeinander gestoßen. Und dann aber in so einem Gespräch auch zu überlegen, wie viel Gemeinsamkeiten auch eigentlich da sind und wie schön auch der Austausch darüber ist. Das ist mir immer eine ganz, ganz große Freude.
Ja, und deshalb, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an dich. Ich finde diese Idee, diesen Podcast zu machen, einfach großartig. Wirklich super.
Reiner Eigennutz.
Ja, macht ja nichts. Das ist ja, also umso besser, ne, wenn du selber noch davon profitieren
Ja,
kannst. Ist ja umso
denke
schön.
ich auch. Denke ich auch. Götz, zum Ende des Podcasts stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen. Es ist eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit?
Natürlich.
Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen? Gab es da irgendwas?
Mein Verstand, dass ich mich nicht getraut habe, auf meine Intuition, auf mein Herz und meinen Bauch zu hören.
Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie tust du das?
Ja, ich führe ja ein Tagebuch. Ich hatte eben schon angedeutet, worum es da geht. Das heißt, ich schreibe mir jeden Abend im Prinzip auf, was ich am Tag gemacht habe, wo ich an meinem Projekt weitergekommen bin, wo ich für mich was Gutes gemacht habe, wo ich mich verschenkt habe, wo ich für andere was Gutes gemacht habe, was mir Freude gemacht hat und was ich eben vergessen habe, was natürlich ganz wichtig ist, wofür ich dankbar war. Und was ich gelernt habe, was ich besser machen kann. Das ist kurz, das hört sich jetzt so viel an, aber das ist im Prinzip eine Sache von 3 Minuten. Und dann, damit habe ich den Tag quasi nochmal Revue passieren lassen. Und dann schreibe ich da drunter in mein Heftchen das Datum des nächsten Tages und irgendeine Überschrift, unter welchem Motto da steht. Ich kann mal eben gucken, was ich für heute geschrieben habe. Ich habe es nämlich gar nicht mehr im Kopf. Eigentlich sollte das nicht so sein. Guck mal. Heute, 13.01., ich bin gelassen und habe gelernt. Das bezieht sich auf die Geschichte
Ja,
mit dem
ja,
Motorroller, ne?
ja.
Ja. War jetzt eine längere
Und
Antwort, als du wolltest, glaube ich.
alles gut, alles gut. Und somit ist also diese Überschrift für den nächsten Tag ist auch so ein bisschen auch Ziel, ja?
Ja, genau.
Sehr schön. Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist und vielleicht aber auch mit der zweiten Frage schon beantwortet ist. Meine liebste Business-Routine ist.
Du hattest mir freundlicherweise die Fragen schon vorher gegeben. Also ich konnte oder kann eigentlich mit diesem Wort Business Routine kann ich nichts anfangen. Deshalb zwei Antworten dazu. Ich habe eine Morgenroutine, finde ich ganz extrem wichtig. Und die besagt, dass die erste Stunde oder von mir aus 45 Minuten Minimum des Tages gehört mir. Da meditiere ich und dann mache ich Workout und trinke 1 Liter Wasser. Da will ich keine E-Mails haben, da will ich auch nicht angesprochen werden. Die erste Stunde des Tages gehört mir. Das ist eine Routine. Und dann habe ich so über Business nachgedacht und habe gedacht, kam auf den Gedanken, ich bin da so ein bisschen oldschool. Was ich extrem wichtig finde als Erfolgseigenschaft, ist Freundlichkeit und Verbindlichkeit. Und Präsenz. Das gilt nicht nur fürs Business, das gilt fürs gesamte Leben. Also Freundlichkeit wird manchmal so als Schwäche ausgelegt. Ich finde es komplett das Gegenteil. Freundlichkeit kostet nichts, ist extrem hilfreich und in Verbindung mit Verbindlichkeit und Präsenz. Ich bin da. Ja, ich bin jetzt da. Kannst du Leuten so viel Gutes tun und du kannst sie aus ihrem Autopilotenschlaf aufwecken. Und das ist ja das, was wir alle wollen.
Ja, eine wahnsinnig gute Antwort.
Ich hatte ja ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken.
Ja, Aber da ist wirklich ganz viel dabei. Und du hast gerade erwähnt, es wird oft als Schwäche ausgelegt. Ich habe in den letzten Jahren feststellen dürfen, dass gerade die Dinge, die oft als Schwäche ausgelegt werden oder die ich auch bei mir selbst als Schwäche angesehen habe, im Endeffekt aber meine Stärken sind.
Mhm.
Wir dürfen einfach lernen, das alles mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
Ja, super, ja, absolut, absolut, ja. Ganz wichtig. Perspektivwechsel ist extrem, extrem wichtig.
Mhm. Ja. Jetzt, ich kann nur noch mal wiederholen, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, es war wirklich toll. Ich wünsche dir für all deine Ziele, die du für dieses Jahr hast, für deinen Weg, nur das Beste. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwo wieder über den Weg laufen, sei es hier in Spanien oder auf irgendeinem Seminar oder wo auch immer. Und ich denke mal, das wird sicherlich auch passieren. Bei uns stehen auch einige Reisen auf dem Wunschzettel für dieses und nächstes Jahr. Wir möchten auch mehr von Spanien kennenlernen und vielleicht kommen wir dann nochmal nach Teneriffa.
Sehr gern, liebe Nicole. Also würde mich sehr freuen, melde dich bitte auf jeden Fall, sollte es euch hierhin verschlagen. Und ja. Ich würde mich auch bei dir gerne melden, wenn wir mal wieder auf Mallorca sind, weil, wie gesagt, ich habe eine sehr enge Beziehung auch zu Mallorca. Und möchte dir auch nochmal sagen, dass ich das total klasse finde, was du machst, auch mit dieser Umsetzung. Das ist, glaube ich, eine Sache, die extrem wichtig ist und die ganz vielen Leuten fehlt. Und wenn du da Leuten helfen kannst oder so, ich habe da auch ganz lange dran zu knacken gehabt. Mittlerweile kann ich das auch ganz gut oder so, aber ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist und nötig ist und was gut Leuten hilft und Gutes bewirkt. Ne? Also finde ich echt genial, was du machst.
Dankeschön. Ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich weiß, bei dir scheint die Sonne hier raus, genieße sie. Und ja, wir laufen uns bald wieder über den Weg.
Vielen Dank. Dir auch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao, ciao.